So, auch von mir herzlich grüß Gott. Ihr seht schon, 1. Petrus 2, 21 bis 25 ist der Abschnitt, der uns heute aus der Bibel gegeben ist. Der Petrus erzählt, beschreibt, lässt uns mit nachvollziehen, was damals an Karfreitag passiert ist. Ich lese uns diese Verse. Jesus vor uns gelitten, so heißt die Überschrift. Also 1. Petrus 2, 21. Auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht widerschmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Ich würde sehr gerne jetzt eigentlich eine Umfrage machen. Wer hat damals in der Schule abgeschrieben, so ab und zu? Ich schätze mal, das waren viele. Ich denke, das geht Richtung 99,7% oder so. Wobei vielleicht in Kirchheim auch nicht so schlimm. Vielleicht bin ich ein bisschen zu pessimistisch. Man hat immer gewusst, das ist nicht erlaubt. Wenn der Lehrer einen erwischt, gibt es eine 6. Und jetzt habe ich dahingehend eine freudige Nachricht. Heute geht es darum, dass wir abschreiben sollen, möglichst oft. Und so heißt auch mein erster Gedanke, abschreiben eben nicht verboten, sondern geboten. Abschreiben geboten. Petrus sagt hier, Christus hat uns ein Beispiel hinterlassen, damit wir seinen Fußstapfen folgen. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich, dass Petrus kein Schwab war, auch kein Deutscher. Deshalb hat er auch nicht Schwäbisch und auch nicht Deutsch geschrieben, sondern auf Griechisch. Das war das, was heute Englisch ist, ne? Die Sprache, die an vielen Stellen der damaligen Welt verstanden wurde. Und jetzt muss ich es ganz kurz in dieser griechischen Sprache sagen. Was da für Beispiel, er hat uns ein Beispiel gegeben, was da im Griechischen steht. Da steht dieses Wort, müsst ihr euch nicht merken, aber es fällt jetzt heute noch ein paar Mal. Da steht das Wort Hypogrammos. Das kennt ihr alle, was ein Hypogrammos ist, oder viele. Vielleicht die Jüngeren nicht so. Aber die wir nur so einen Buchstaben nach dem anderen gelernt haben und nicht, wie heißt es so, diese Ganzheitsmethode oder irgend sowas. Ich bin kein Pädagoge, will mich da auch nicht auf jetzt glattes Eis wagen. Aber die so einen Buchstaben nach dem anderen gelernt haben, also die echten ABC-Schützen unter uns, die kennen das. Man musste ja damals mühsam schreiben lernen. Die Buchstaben waren ungewohnt. Da hatte man dann so Übungsblätter mit vorgedruckten Buchstaben und die musste man dann nachmalen, immer und immer wieder. Also ganz da oben muss man da in diesen zwei Spuren, wo die Pfeile gehen, so muss man es machen. Und das muss man dann also ganz genau nachmalen. Und dann konnte man da ganz oft üben und in jeder Zeile wurde es dann ein paar vorgegebene Buchstaben weniger und dann musste man dann immer mehr selber schreiben. Ist nicht so schwierig zum Kapieren, aber zu machen ist schon schwierig für so Kinder. Der Bogen beim A oder die feine Schleife beim H, die fielen einfach nicht so leicht. Feinmotorik musste man lernen. Und je öfter man das gemacht hat, desto mehr haben sich die Bewegungen eingeprägt, desto leichter wurde es dann, die Buchstaben selber zu schreiben. Man musste also oft einfach diese Buchstaben nachschreiben. Und das ist Hypogrammos. Damals war das nicht auf Papier, das gab es ja noch nicht, aber es war in Steine, war das so eingegraben, diese Buchstaben. Und da musste man dann so mit dem Holzgriffel irgendwie immer diese Buchstaben entlangfahren, bis man es drin hatte. Und Petrus sagt, Jesus hat uns solch ein Hypogrammon hinterlassen. Oder Fußspuren. Das Bild ist ja auch einleuchtend, das Bild von den Fußspuren ist auch einleuchtend. Wenn jemand vorausgeht, der den Weg kennt, dann muss man einfach in dessen Spuren gehen, dann kommt man auch ins Ziel. Und das wollen wir heute also tun, dieses Hypogrammos von Jesus nachzeichnen, so dass wir es immer besser verstehen, dass es uns immer mehr so in Fleisch und Blut übergeht, was das zu bedeuten hat. Der Paulus hat es mal so gesagt, er hat uns Jesus den Gekreuzigten vor Augen gemalt. Das ist es, was Petrus auch möchte, uns den Gekreuzigten vor Augen malen, und das will ich heute mit euch zusammen jetzt auch tun. Wir wollen das in ein paar Schritte tun. Es sind 6, aber kürzere, keine Sorge. Das erste, ich habe es mal so überschrieben, nicht Schicksal, sondern Absicht. Für euch hat er gelitten, so steht's in unserem kleinen Abschnitt. Das klingt ziemlich unspektakulär, ne? Das ist kennen wir schon, er hat für uns gelitten. Aber ich möchte mal so sagen, das sind die entscheidenden Worte am Karfreitag. Für euch, für uns. Und Karfreitag ist einer der entscheidenden Feiertage der Christen. Das heißt doch dann aber logischerweise, dieses für euch ist das entscheidende Wort im Christenglauben. Darum geht's, für euch. Alle Religionen denken ja, der Mensch muss für Gott was tun oder geben. Für Gott, das ist wichtig. Bei Jesus ist genau andersrum. Das Entscheidende ist das, dass Gott etwas für uns tut. Dass er etwas für uns gibt. Dass er nicht irgendwas gibt, sondern sich selber. Ich finde, Menschen sind bewundernswert, wenn sie sich so ganz einer Sache hingeben, wenn es eine gute Sache ist. Jesus hat sich komplett hingegeben. Ob das eine gute Sache ist, seid mal erstmal dahingestellt. Er hat sich hingegeben für uns. Das ist der Grund, warum wir für Gott gar nichts tun müssen, nicht mal können. Wir müssen nur nehmen. Und das ist auch der Grund, warum es nicht der Realität entspricht, wenn immer wieder gesagt wird, Jesus musste sterben, weil er so ein Systemsprenger der damaligen Zeit war, der damaligen Gesellschaft, der damaligen Religion. Jesus war so ein Rebell, und weil er da so aufsässig war, deshalb ist er am Ende am Kreuz gelandet. Das ist, wenn überhaupt, nur vordergründig richtig. Der eigentliche Grund war nicht Rebell und Widerstand gegen die Staatsgewalt und so. Der eigentliche Grund war für uns. Und ganz mit Absicht. Es war kein Schicksal, das über Jesus kam. Es war ganz mit Absicht, ganz freiwillig, wie es mal in Johannes 10 aussagt. In diesem für uns, da liegt so viel, was uns tief dankbar macht. Eigentlich geht's gar nicht, dass man da achtlos dran vorübergeht. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz aus der Sicht von Petrus sagen, hinter seinem Brief, das darf man nie vergessen, da steckt ja ein ganzes Leben mit Erfahrungen von Petrus mit Jesus und darüber hinaus. Petrus war so ergriffen von Jesus, weil er nicht nur gesagt hat, Jesus hat für uns gelitten. Petrus, dem war das noch ein bisschen mehr klar. Er hat nicht gesagt, für uns, das klingt so dogmatisch richtig. Der Petrus kam immer mehr dorthin, dass er gesagt hat, für mich. Für mich hat er gelitten. Für Petrus ist es ganz persönlich geworden. Hoffentlich für uns auch. Nachher feiern wir das Abendmahl. Da fallen auch die Worte, der Leib Christi für dich gegeben. Das Blut Christi für dich vergossen. Und wir werden beim Abendmahl gar nichts für Jesus tun. Und wir lassen alles an uns geschehen. Wir nehmen nur. Das ist Karfreitag für dich. Hoffentlich haben wir dafür ein offenes Herz. Sonst geht's an uns vorüber, bedeutungslos, wenn es nicht zu diesem für mich wird am Ende. Das Erste ist nicht Schicksal, sondern Absicht. Er hat für uns gelitten, für mich. Das Zweite, nicht Stigma, sondern Aufgabe. Er hat unsere Sünden in seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen, damit wir den Sünden abgestorben sind. Ich möchte es wieder ganz, ganz von Petrus her verstehen. Ich möchte es nachschreiben in dieser Tafel, in dieser Schreibtafel. er hat unsere Sünde ans Kreuz getragen, das ist bei Petrus nicht dahergeschwätzt. Das ist keine fromme Binsenweisheit, da steckt eine ganz starke Erfahrung dahinter. Als der Hahn krähte, brach Petrus zusammen und weinte bitterlich, wie es Luther unnachahmlich übersetzt hat. Ich finde, es gibt kein anderes Wort, besseres Wort, bitterlich. Man könnte auch sagen, verzweifelt, aber bitterlich. Er hat seinen Herrn, den er liebte, mit dem er so viel erlebt hatte, so viele Wunder hat er erlebt, aber vor allem, er hat so viel Barmherzigkeit erlebt, ein Mitleid, eine Gnade, wie es sie nirgends in der Welt gibt. Er hat seinen Herrn, über den ihm Gott selber klar gemacht hat, dass er der Sohn Gottes ist. Es war doch da in dieser Geschichte, wo Jesus fragt, was sagt denn ihr, wer ich bin? Und der Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus zu ihm, das hast du dir nicht selber in deinem Kopf zusammengedacht, das hat dir der Vater geoffenbart. Das ist dem Petrus ja passiert. Von Gott selber geoffenbart worden, das ist der Christus. Er war Lebensinhalt. Jesus war Lebensinhalt von Petrus geworden. Und Petrus hat ihn verleugnet. Ich habe ein bisschen überlegt, wie einem das vorkommt. Ich kann das nur ein bisschen theoretisch sagen, aber ich stelle mir so zwei beste Freunde vor, die irgendwie bei den anderen nicht so guten Anschluss haben. Die anderen sind so cool und die zwei Freunde, die sind irgendwie nicht so cool, aber sie haben sich. Und dann passiert es in einer Situation, wo plötzlich der eine Freund sich ganz zu den Coolen stellt und der andere bleibt ganz allein. Irgendwie so muss es Jesus gegangen sein. Petrus hat ihn verleugnet. Und jetzt konnte er Jesus nie mehr in die Augen schauen. Und seine Kollegen ja auch nicht, ne? Die hatten ja mitbekommen, dass er das Maul ganz weit aufgerissen hat und geschworen hat, ich werde dich Jesus nie verlassen. Der Petrus dachte tatsächlich, er sei der Treueste von allen. Treu bis zum letzten Blutstropfen. Und jetzt war er der, der am deutlichsten geleugnet hatte, dass er ganz eng mit Jesus unterwegs war. Und er weinte bitterlich. Es war alles verloren. So wie ein Kind, das so gespielt hat und sich dann beim Spielen verloren hat. Und als es irgendwie wieder bei Bewusstsein aufwacht, merkt es, ich habe alles kaputt gemacht jetzt. Er kann Jesus nie mehr unter die Augen treten und den Kollegen auch nicht. Und dann sieht er Jesus ans Kreuz gehen und er weiß, er trägt meine Schuld dorthin. Wir müssen ja wissen, was mit unserer Sünde passiert. Das ist ein ganz zentraler Punkt in der Bibel und bei allen Menschen, die Gott kennengelernt haben und sich selber auch kennengelernt haben, da ist es der entscheidende Punkt. Was passiert denn mit meiner Schuld? Christsein ist ja nicht einfach, dass wir ein bisschen nett sind und Nächstenliebe und ich sage das ja immer so, fair gehandelte Orangen oder so, das soll nicht Christ sein. Sondern die Frage ist, was passiert mit meiner Schuld jetzt? Wohin mit der? Wie kann ich anderen und Gott wieder unter die Augen treten? Wie kann ich denen wieder ins Gesicht schauen? Und der Petrus hat es erlebt und staunt immer noch, die Schuld ist weg, einfach weggewischt. Es haftet ihm kein Stigma mehr an. Natürlich wird überall von seinem Versagen erzählt, auch noch 2000 Jahre später wird von seinem Versagen erzählt, aber nicht mehr voller Hohn, sondern voller Hoffnung. Weil wenn für den Petrus, wenn es da so ein neu beschriebenes Blatt gibt, auf dem er jetzt leben darf, dann auch für uns. Er wird von Jesus wieder eingesetzt, so als Jüngerchef und Gemeindeverantwortlicher in der Jerusalemer Gemeinde. Und wir sagen, echt, jetzt so ein Typ? Und dann heißt die Antwort der Bibel, ja, genau so einer. Denn Jesus hat die Sünde weggetragen, ans Kreuz getragen. Der Paulus hat es mal so ähnlich gesagt. Er sagt, ich bin ja der allerschlimmste Sünder gewesen. Und Gott hat meine Sünde weggetragen, damit er an mir zeigt, dass er auch mit jedem anderen fertig wird. Wenn Gott mit mir fertig wird, dann auch mit jedem anderen, denn ich war schlimmer als alle anderen. So ein Beispiel ist Petrus jetzt auch geworden in unserer Geschichte und in seinem Brief, den er weitergibt. Also kein Stigma mehr, sondern neue Aufgabe, neue Vollmacht. Der Petrus muss jetzt nicht mit angezogener Handbremse weiter fromm sein, sondern der kann wieder richtig Vollgas geben, weil Gott, weil Jesus ihn wieder ganz einsetzt. Petrus wurde einer der wichtigsten Menschen der ersten Gemeinde. Und jetzt habt ihr hoffentlich gemerkt, dass es mir überhaupt nicht um Petrus geht. Sondern jetzt nenne ich mich egoistisch zuerst selber. Es geht ihm um mich. Es geht ihm um dich. Schuld ist da, ne? Ich schäme mich dafür. Der alte Prophet Jeremia, der muss das mal so ausrichten, was Gott uns sagt. Da steht so ein eicheltief ergreifendes Wort, da steht, dein Schaden ist verzweifelt böse und deine Wunden sind unheilbar. Da ist keiner, der dich verbindet. Es kann dich niemand heilen. Jeremia 30, 12 und 13. Das weiß Petrus, der Schaden ist verzweifelt böse. Meine Wunden kann niemand mehr heilen. Und Petrus erinnert sich dann aber auch, dass es noch so einen anderen großen Propheten gibt in der Bibel. Jesaja, der von Jesus vorausgesagt hat, durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja, Jeremia sagt nur, deine Wunden kann niemand heilen. Und Jesaja sagt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wunden, das haben wir. Aber seine Wunden machen uns heil. Sein Tod macht unseren Schaden gut. Denn seine Wunden, die hat er ja sich nicht, wie ich jetzt, sich selber zugefügt. Er hat ja keine Sünde getan, steht in unserem kleinen Abschnitt. Ne? Nicht mal hat er seinen Mund aufgemacht für List und Betrug und Falschheit. Wer kann es von sich sagen? Vielleicht gibt es manche unter uns, die sagen, ich habe noch niemanden umgebracht und ich habe noch keinen Ehebruch begangen. Da gibt es vielleicht manche. Aber aus meinem Mund ist noch nichts Falsches gekommen. Wer kann das von sich sagen? Über Jesus steht es da. Da kam nichts, kein Trug, kein Betrug, keine Falschheit aus seinem Mund. So war es bei Jesus. Also seine Wunden hat er sich nicht selber zugefügt. Wir waren es, wir haben es gerade gesungen. Wir waren es, es sind unsere Wunden, die er dann angenommen hat. Und unsere Wunden werden heil. Das ist Karfreitag. Kein Stigma mehr, sondern neuer Auftrag. Nämlich der Auftrag, davon zu reden, dass Jesus Schuld beseitigen kann. Am Kreuz. Ein drittes, ich überschreibe so, nicht Schwachheit, sondern Liebe. Petrus beschreibt Jesus so, der geschmäht, nicht wieder schmähte, der leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtete. Petrus hat vielleicht, als er bis zum Gebäude des Hohen Rats, also Hoher Rat war die oberste Behörde, so eine Mischung aus Bundestag und Kirchensynode. Also da bis zum Gebäude des Hohen Rats vorgedrungen war, da hat er vielleicht durchs Fenster geschaut, wie sie Jesus bei dieser Verhandlung, in Anführungszeichen Verhandlung, wie sie Jesus da anschrien und wie sie ihn verhöhnten, wie sie ihn anklagten und ihm drohten. Und Jesus sagt gar nichts. Jesus wehrt sich nicht. Er argumentiert nicht. Er, dem auf listige Fragen der Pharisäer immer so kluge Antworten eingefallen sind. Das hat ja Jesus perfekt gekonnt. Immer wenn sie ihm so Fangfragen gestellt haben, da konnte sich Jesus immer so perfekt irgendwie rausreden oder so perfekte Antworten geben. Jetzt sagt er gar nichts mehr. Und es sieht so kläglich aus. Jetzt hat ihn einer auf die Backe geschlagen. Wenn Jesus sich schon nicht wehrt, dann müsste doch jetzt wenigstens Gott reagieren, irgendwie so Blitz und Donner einschlagen lassen oder so. Oder es müsste eine Legion Engel kommen und Jesus dort raushauen jetzt. Damals hat Petrus sich gewundert, da ist gar nichts passiert. Jesus wehrt sich nicht, Gott schreitet nicht ein. Petrus hat sich geschämt für diesen Messias. Ich kenne ihn nicht, hat er geantwortet, als die Magd ihn mit Jesus in Verbindung brachte. Du warst doch auch mit ihm. Oh, den kenne ich gar nicht. Es war sehr uncool, sich zu Jesus zu stellen, nach dem, was so gerade so läuft. Was für eine Schwäche des Gottessohns. Aber dann wurde Petrus klar, das war keine Schwäche von Jesus, den Chefs des Volkes gegenüber. Das war einfach nur Liebe uns gegenüber. Er tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Jesus hat alles geschehen lassen, dass diese Vorhersage des Propheten Jesaja auch eintrifft. Er hat seinen Mund nicht aufgemacht, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Daran ist der Messias zu erkennen, dass er schweigt an der Stelle und sich nicht verteidigt. Da sehen wir den Heiland, das ist das Opferlamm, das Gott selber uns geschenkt hat. Es ist ja in der ganzen Bibel so, dass immer Gott das Opfer geschenkt hat. Nicht wir geben Gott ein Opfer, sondern er hat es immer uns gegeben. Und wir durften es bringen. So war es immer. Und das ist bei Jesus wieder so. Und da fahren wir jetzt mit unserem Holzgriffel immer wieder diesem Hypogrammos nach, bis wir die Bewegung auch verinnerlicht haben, dass das bei uns wirklich landet und dass es uns auch so zur geläufigen Bewegung wird. Ich habe vorletzte Woche eine wahre Geschichte gehört von einem Ehepaar, von einem älteren Ehepaar, das offensichtlich dieses Hypogrammos oft genug nachgefahren hat von Jesus, bis es sie selber so geprägt hat, dass sie auch so waren. Dieses ältere Ehepaar zog in ein Haus mit mehreren Parteien ein. Sie wollten auch dort ein Segen für Gott sein, für die Menschen in ihrem Mietshaus. Aber die Menschen haben sie verachtet, dieses ältere Ehepaar. Sie haben sie total ignoriert, auch weil sie eben zu Jesus eingeladen haben. Also es war irgendwie zermürbend für die zwei. Und eines Morgens sprang das Auto eines dieser Nachbarn, die da in diesem Mietshaus da mitwohnten, sprang nicht an. Und das ältere Ehepaar zog seinen Autoschlüssel aus der Tasche, gab ihm diesem Nachbar und bot ihm das Auto an. Der Nachbar war jetzt nicht deutscher Nationalität, der war komplett verwundert, dass ein Deutscher sein Auto auslädt. Und dazu noch der, der so lange von allen anderen im Haus so ignoriert wurde. Da hat einer oft genug bei Jesus nachgemalt, dass er da nicht mit Rache oder nicht mit sage, ist doch mir egal, ist dem sein Problem, reagiert, sondern da hat er irgendwie ganz so reagiert wie Jesus schon. Da hat er schon diese Buchstaben gelernt. Die Atmosphäre im ganzen Haus hat sich verändert dadurch und das Ehepaar hatte jetzt offene Türen von Jesus zu erzählen. Die wahre Geschichte hat mir vorletzte Woche jemand erzählt. Also sich nicht zu wehren, ist nicht Schwachheit. Das kann ganz starke Liebe sein. Lernen wir auch da von Jesus. Ein viertes, nicht Hass, sondern Vergebung. Ich muss nochmal an diesem Satz von eben hängen bleiben. Der leidend nicht drohte. Petrus hat es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, gehe ich davon aus. Da war er längst verduftet, wie die anderen Jünger auch, außer dem Johannes. Aber es wurde ihm dann erzählt, bestimmt. Wie Jesus verblutet und nach Luft japsend, langsam aber sicher verreckte. Tut mir leid, dass ich dieses Wort so benutze, aber ich finde gar kein anderes Wort für diese Folter, die wohl eine der grausigsten war. Unsagbare Schmerzen, Jesus wollte keine Betäubung. Und auf einmal hörten die Herumstehenden, die Henker und die Soldaten und die Schaulustigen, dass Jesus laut betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Leiden nicht drohte. Vater, vergib ihnen. Kurz danach kam der Chef, das war tatsächlich bloß ein paar Stunden später, kam der Chef der Henkergruppe zum Glauben an Jesus. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen, sagt er. Das Gebet Jesu um Vergebung für seine Henker hat schon innerhalb weniger Stunden Erhörung gefunden. Und der erste Henker kommt schon zum Glauben, wird schon von Jesus irgendwie so überwältigt, dass er nicht anders kann als sagen, wahrlich, du bist Gottes Sohn gewesen. Die Bibel bezeugt, dass Jesus heute noch für uns betet übrigens. Nicht nur Jesus damals für die Henker, sondern er betet heute für uns. Für uns, die wir ihn mit unserer Sünde auch ins Kreuz genagelt haben. Vater, vergib ihnen. Wenn Gott dem Henker dann Glauben schenkte, trotz der großen Schuld, lasst uns auch für uns glauben. Dann kann Gott auch uns Glaube schenken an diesen Gottessohn. Wahrlich, du bist der Gottessohn gewesen. Also, es bleibt an Petrus kein Stigma, es bleibt nichts, an dir hängen von der Schuld in deinem Leben, denn es ist nicht Hass, sondern Vergebung bei Jesus. Ein vorletztes, nicht allein, sondern in Gottes Händen. Warum hat sich Jesus nicht gewehrt? Der Petrus erklärt es eben ganz schlicht so, er hat sich dem übergeben, der gerecht richtet. Deshalb konnte Jesus auf alles verzichten, was so eine Art Wiedergutmachung aus seiner Sicht gewesen wäre. Und das können wir auch, wenn uns jemand Unrecht tut. Da müssen wir schon ein paar Mal diese Buchstaben nachgefahren haben. Aber wenn uns jemand Unrecht tut, wenn uns jemand schmäht, warum sollen wir uns wehren? Wenn wir doch den haben, der gerecht richtet. Am Ende der Zeit, dann kommt das alles nochmal auf den Tisch und dann wird das alles zurechtgerückt. Ich muss jetzt nicht für Gerechtigkeit sorgen. Wir müssen das, gell? Wir haben so Gerechtigkeitsempfinden. Und wenn wir denken, wir müssen jetzt für Gerechtigkeit sorgen, dann müssten wir das mit aller Gewalt tun. Das ist dann das, was man am Ende Terrorismus nennt. Aber wir können es lassen. Deshalb steht in Römer 12, dass Gott sagt, mein ist die Rache, spricht der Herr. Überlass es mir. Da gibt's einen, der gerecht richtet. Ich kann mir einfach dem übergeben. Jesus hat es getan und strahlte dann am Kreuz noch diese unfassbare Liebe aus, weil er sich dem übergab, der gerecht richtete. Er war zwar von allen Jüngern verlassen, außer Johannes eben, und er war auch von Gott verlassen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Rief Jesus in großer Not. Der Vater hat sich von seinem mit meiner Sünde beladenen Sohn zurückgezogen. Macht auch Sinn, Gott kann mit Sünde ja nichts zu tun haben. Und doch, und das finde ich so spannend, er war irgendwie vom Vater verlassen und doch, Jesus übergab sich seinem Vater. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Selbst in der größten Not, selbst im Tod war Jesus am Ende doch in Gottes Hand. Selbst in der Gottverlassenheit befahl er sich noch seinem Vater an. Und das darfst du auch jederzeit tun. Bei einer schweren Nachricht über ein Familienmitglied, Vater, ich befehle mich in deine Hände. Bei einer schweren Diagnose, Vater, ich bin in deiner Hand. Beim Sterben erst recht, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das lernen wir ja bei Jesus, wenn er sagt, in deine Hände befehle ich meinen Geist. In der Hand Gottes ist noch niemand gestorben. Körperlich vielleicht schon, aber nicht wirklich. Jesus hat weitergelebt. In Gottes Hand wird nicht gestorben, da wird gelebt, auch wenn man stirbt. Und da wird gelebt immer, auf ewig, in Gottes Hand. So wie Jesus auch. Ist auferstanden, weil er in Gottes Hand lag. So ist es bei uns auch. Wir dürfen uns einfach in Gottes Hand legen, egal mit welcher Diagnose, auch im Sterben. In der Hand Gottes stirbt niemand. Da lebt man ewig. Noch ein letzter Punkt noch. Ich möchte nochmal ganz auf uns zurückkommen jetzt. Nicht verirrt, sondern geführt und umsorgt. Da schreibt Petrus noch, ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zum Hirten und Aufseher eurer Seelen. Ihr seid jetzt zurückgekehrt zum Hirten und Aufseher eurer Seelen. Da fällt uns vielleicht dieses eine Wort von Jesus ein, das er ein paar Stunden vorher gesagt hat. Er hat es seinen Jüngern gesagt, in dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Die waren alle weg. Und Petrus sagte, ihr seid alle in die Irre gegangen, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zum Hirten und zum Aufseher eurer Seelen. Auch wenn Petrus das jetzt eigentlich in diesem Zusammenhang von unserem Bibeltext zu Sklaven sagt, die sehr schwierige Herren zu verkraften hatten, in diesem Zusammenhang steht der Text, könnt ihr mal nachlesen, zu Hause. Aber wir dürfen das zweifellos auf uns auch beziehen. Ohne Jesus, ohne Glauben an seinen Tod für uns, ohne den Glauben an seine Auferstehung, sind und bleiben wir verirrte Schafe. Ob wir unseren Weg jetzt toll finden oder wirklich unglücklich umherirren, spielt gar keine Rolle. Wir sind verirrte Schafe. Mit Jesus aber haben wir einen Hirte, der eben tut, was ein Hirte tut und was ein Hirte ist. Ist nicht schwer, ne? Er weidet uns auf grüner Aue. Aue ist so ein altmodisches Wort für Wiese einfach, ne? Muss man vielleicht auch übersetzen. Er weidet uns auf grüner Aue. Er führt uns zum frischen Wasser. Er führt uns auf rechter Straße. Und wenn es durch schwere Täler geht, auch durch schattige, durch das schattige Tal des Sterbens, dann bist du bei mir. Das ist der Hirte. Ihr seid zurückgekehrt zu dem Hirten eurer Seele. So hat wenigstens der David über Jesus, den guten Hirten, dann geredet. Und wer das Opfer von Jesus für sich gelten lässt, der hat einen Hirte und der hat einen Aufseher für seine Seele bekommen. Der Aufseher ist kein ungemütlicher Aufpasser, sondern einer, der auf unsere Seele mit unendlicher Liebe Acht gibt. Bei ihm gibt's echte Geborgenheit, bei diesem Aufseher unserer Seelen. Nur bei ihm gibt's diese Geborgenheit. Also lasst uns unseren Griffel nehmen und diesem Beispiel, das Jesus uns gegeben hat, nach- oder abschreiben. So lange, bis wir es immer mehr in der Übung drin haben, bis es uns immer mehr unser Wesen verändert, uns prägt. Und so lange, dass es auch unser Wesen tatsächlich so verändert, in das Wesen von Jesus hinein, in diese Jesusart, dass wir uns so an seine Bewegungen gewöhnen, dass es uns froh macht, dass es uns verändert. Und wir dann wirklich gehen können in diesen Fußstapfen von Jesus. Ich möchte beten noch mit uns. Herr Jesus, wir wollen dir sehr danken dafür, dass du uns dieses Beispiel wirklich gegeben hast. Und wir wollen da immer wieder drüber nachdenken, immer dranbleiben, es immer besser verstehen. Und verstehen heißt dann, dass wir es nicht nur mit dem Kopf kapieren, sondern dass wir es mit dem Leben kapieren. Dass wir dir einfach mehr vertrauen, auch in den Nöten unseres Lebens. Dass wir getrösteter sind, wenn es schwer wird. Dass wir dich noch mehr lieb bekommen, je länger wir deinem Beispiel nachschreiben. Und dann verändere du uns in das Wesen, das du auch hattest. Man soll es doch merken, dass du in uns wohnst und dass wir schon lang mit dir leben und dass du schon lange mit uns lebst. Wir wollen dir sehr danken dafür, dass dieses für mich gilt, seit Karfreitag. Du für mich. Vielen Dank. Amen.